Ja, moin. Die meisten von euch habe ich schon gesehen, die noch neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen. Wir wollen uns Jesus anschauen. Wir haben uns die Titel von Jesus zwei Titel angeschaut: Menschensohn, Gottessohn. Und wir haben uns die Zeichen und Wunder angeschaut, die Jesus getan hat. Und ich habe versucht, so eine Antwort darauf zu geben, warum Jesus Zeichen und Wunder getan hat. Zumindest passiert das immer irgendwie. Scheiß drauf. Ja, genau. Und heute möchte ich mir mit euch Jesus als einen Menschen anschauen, der Emotionen hatte, der Gefühle hatte. Ich finde es extrem spannend. Ich glaube, das erste Mal, dass mir so richtig bewusst wurde, dass Jesus auch mal geweint hat, war irgendwann bestimmt ein, zwei Jahre erst, habe ich das so richtig bewusst wahrgenommen, nachdem ich mich bekehrt hatte vor vielen, vielen Jahren. Ich kannte zwar meine Bibel, aber man liest ja so schnell auch über etwas hinweg, so. Und das sind dann oft wirklich nur so ein Satz. So, und er weinte. Oder seine Augen füllten sich mit Tränen, heißt es an einer anderen Stelle. Man liest da so schnell drüber weg, als ob es unwichtig wäre, aber nichts, was hier drin steht, ist unwichtig. Diese Evangelien sind, davon ist jeder Satz wichtig. Jeder Satz soll gelesen, vom Leser gehört und bedacht werden. So sind diese Evangelien geschrieben. Da steht nichts Unnützes drin. Da gibt es nicht irgendwelche Füllpassagen oder so, sondern das ist wirklich alles wichtig. Und insofern können wir davon ausgehen, dass es auch wichtig ist, dass wir wissen, dass Jesus Gefühle hatte. Sonst hätten die Autoren der vier Evangelien das nicht aufgeschrieben, wenn ihnen das nicht wichtig gewesen wäre, dass wir das verstehen als Gläubige. Und ich werde versuchen, zum Schluss auch noch so ein bisschen zu schauen, okay, warum ist das vielleicht wichtig? Warum ist das überhaupt wichtig zu wissen? Ist es nicht unwichtig, ob Jesus jetzt Gefühle hatte oder nicht? Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, ja, natürlich hatte er Gefühle, das war mir schon immer klar. Aber mir war das nicht immer so klar. Ich habe Jesus eher kennengelernt als diesen Helden, den nichts umhaut, diesen Superhelden, als so eine Art unumwerfbaren, ja, Charakter, den nichts schocken kann, den nichts verängstigen kann, an den einfach nichts rankommt, weil er eben Gottes Sohn ist, weil er Gott selber ist. Und andererseits, wenn wir unser Altes Testament aufmerksam lesen, dann sehen wir doch auch einen sehr emotionalen Gott, oder? Dann sehen wir doch auch einen Gott, der weint, oder? Dann sehen wir auch einen Gott, der sich freut. Dann sehen wir doch auch einen Gott, der liebt. Einen Gott, dem sich die Gedärme, so heißt es ja wörtlich, den sich die Gedärme umdrehen, wenn er sich manche Sachen anschaut. Den es so mitnimmt. Ein Gott, der so mitgenommen ist von dem Schicksal seiner Schöpfung. Dass er schon ganz am Anfang sagt, so kann ich das nicht lassen. Und so werde ich es auch nicht stehen lassen. Und der schon ganz am Anfang, Genesis, wenn ihr vertraut seid mit der Geschichte, und das seid ihr wahrscheinlich, der schon ganz am Anfang verheißt, der Frau und auch dem Mann, aber doch speziell der Frau sagt, dein Same, dein Nachkomme, also sprich ein Mensch. Denn diese Frau wird keinen Superhelden gebären oder kein Roboter oder keine Maschine. Dein, heißt es Same da? Ja? Der Same der Frau. Der Same der Frau oder dein Same. Also dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Und die Schlange wird dabei dein Nachkommen verletzen. Genau. Also es ist ganz klar, es handelt sich hier um einen Menschen, logischerweise um einen Menschen. Das ist der Nachkomme Evas. Was soll das sein? Ein Monster oder wie gesagt, ein Mensch wird der Schlange den Kopf zertreten. Interessant, dass sich Gott für diesen Weg entscheidet. Das ist seine Sache. Ich weiß nicht, ich kann euch nicht 100% erklären, warum Gott diesen Weg gehen wollte. Sich entschieden hat, eben so den Sieg zu erringen über das Böse. Der Schlange so den Kopf zu zertreten und es nicht selber zu tun. Warum zertritt Gott nicht selber der Schlange den Kopf? Einfach so, selber. Ohne einen Menschen, ohne den Samen der Frau. Wozu die Menschen? Aber ja, das scheint Gottes Herz zu sein, den Menschen hineinzunehmen in seinen großen, in seine Arbeit, in seinen Plan, in das Weltgeschehen, in das, was er tut. Wir sollen dabei sein. Von Anfang an sollten wir das. Und wir sollen auch, ja, wir sind Teil des Problems. Und das Verrückte, das klingt jetzt wie so ein Managerspruch oder so, aber Gott will, dass wir auch Teil der Lösung sind. Er möchte, dass ein Mensch Teil der Lösung ist, der absoluten Lösung. Ich will jetzt nicht dieses böse Wort sagen, aber ja, das ist ein Mensch. Krass, oder? Der Same der Frau. Und wir haben uns jetzt mit diesem Menschen Jesus schon einige Wochen beschäftigt. Dieser Mensch Jesus. Und doch Gottes Sohn. Und doch, ja, Gott Fleisch geworden. Aber eben auch ein Mensch mit krassen Emotionen. Und ich will mir diese Emotionen mit euch ein bisschen anschauen. Genau. Und ich möchte zuerst einfach mal auf das Offensichtlichste, das, was mir zuerst einfällt, ist einfach Trauer oder Tränen, dass Jesus geweint hat. Das ist so für mich die eine Emotion, die mir sofort in den Kopf kommt. Zum Beispiel in Johannes 11, Vers 35. Ihr müsst jetzt wirklich nicht jede Bibelstelle aufschlagen, aber ihr dürft natürlich. Johannes 11, 35. Jesus weint mit den Weinenden, wisst ihr? Beim Anblick der weinenden Frauen und der Juden, die sie begleiteten, hier ist gerade Lazarus gestorben, ein Freund von Jesus. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, diese Passage ist so heftig, weil sie so viele Emotions von Jesus vereint. Hier sehen wir Jesus, wie er total aufgewühlt ist zwischen Trauer und Zorn. Er ist so bewegt von der ganzen Situation, wo er extra gewartet hat und gesagt hat, zu seinen Jüngern sogar gesagt hat, ich bin froh, dass wir jetzt erst dahin gehen. Aber als er dann ankommt in der Situation, überwältigt ihn die Situation. Der Schmerz dieser Menschen überwältigt Jesus, obwohl er extra gewartet hat. Er wollte das herbeiführen. Er wollte, dass es so kommt, dass Lazarus eben stirbt. Schon krass, was er auch Lazarus zumutet, oder? So, hey Lazarus. Mein Plan ist, dass du erstmal stirbst und dann wecke ich dich wieder auf. Ist okay für dich? Klar. Man stirbt nur zweimal im Leben, ne? Ja, Lazarus starb tatsächlich zweimal, ne? Auch krass, oder? Will man das? Zweimal sterben? Egal. Eine ganz andere Frage. Also, wir sehen hier Zorn. Wir sehen Schmerz. Wir sehen bis ins Innerste erschüttert. Vers 34. Also bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Und wir können ruhig annehmen, dass seine Stimme zitterte, als er das hier sagte. Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Ist auch hier markant, diese Formulierung, füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und ich muss so denken an diese Zeilen in Hebräer, oder? Dass wir, ja, dass unser Jesus ein Hohepriester ist, der mit uns mitfühlen kann. Der mit uns mitfühlen kann. Jesus weiß, wie es ist, vor einer Situation zu stehen, wo du einfach nur heulst. Du kannst nichts dagegen tun, deine Augen füllen sich mit Tränen. Du bist erschüttert. Du bist wirklich erschüttert. Das ist, als ob es dich nimmt und wegreißt. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch gestorben ist, den ihr sehr geliebt habt, aus eurer Familie. Wenn ihr das schon mal erlebt habt, ihr werdet es erleben. Und ihr werdet vielleicht an diese Predigt denken. Das wird euch so erschüttern innerlich, wenn ihr diese Person geliebt habt. Es gibt nichts Vergleichbares, als wenn jemand stirbt, den ihr geliebt habt. Das kann man sich nicht vorstellen. Es reißt einen mit. Man hat es nicht unter Kontrolle. Man denkt so, ich stelle mich drauf ein. Die Person wird bald sterben, das weiß ich so. Aber, und du denkst, du kannst dich irgendwie so garden, du kannst dich irgendwie so rüsten dafür. Dich hart machen dafür. Wenn es dann kommt, dann bin ich schon in Stellung. Wenn dann der Tod kommt, dann werde ich nicht so doll umgehauen. Und bei mir war es so, es war für die Katz. Du kannst dich so viel einstellen darauf, wie du willst. Es haut dich weg. Es haut dich, putzt dich einfach weg. Einfach so. Es ist wie so eine Welle. Du denkst, du kannst einer Monsterwelle widerstehen, einer Tsunamiwelle, vergiss es. Wenn du jemanden liebst, dann ist es hart, wenn er geht. Für immer. Zumindest hier erstmal dich hier alleine lässt, so, wisst ihr? Und ich sehe hier Jesus, wie er eigentlich den Sachen begegnet, denen wir auch oft begegnen. Schmerzen, Krankheit, das ist einfach der Zustand unserer Welt, immer wieder. Das begegnet uns immer wieder. Schmerzen, Krankheit, Tod. Jesus sieht hier auch die Hilflosigkeit dieser Menschen. Das Krasse ist, er weint nicht nur, weil Lazarus tot ist, er weint, weil er die Leute sieht, wie sie weinen. Also er weint über die Leute. Warum? Die leben doch noch, die sind doch nicht tot. Weil er sieht, wie sie die Situation überfordert. Weil er sieht, das ist meine Schöpfung, das sind meine Menschen. Das sind meine Kinder. Und so hat Jesus die, oder? Jesus guckt sich in einer Situation an, die Menschen, und sagt, boah, das sind wie Schafe. Das sind wie lauter verirrte Schafe, die keinen Hirten haben. Das hat ihn auch richtig krass bewegt. Und jetzt sieht er diese weinenden Menschen, die emotional an die Wand geklatscht sind durch die Situation, die so hoffnungslos sind, die gerade ihren guten Freund, einen guten Nachbarn verloren haben, einen Verwandten verloren haben, einen Bruder verloren haben. Und diese Hilflosigkeit, auch diese Hoffnungslosigkeit. Menschen können ja so hoffnungslos werden, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und du als Außenstehender denkst vielleicht so, hey, verlier doch nicht die Hoffnung, es gibt doch noch so viel anderes. Ich meine, klar bist du jetzt traurig. Und wisst ihr, das lässt sich so einfach sagen von außen. Aber du als Betroffener, Hoffnungslosigkeit kommt, Dunkelheit kommt auf dich. Und Jesus sieht diese Menschen, sie sind im Dunkeln. Und das macht ihn so traurig. Zu sehen, wie wir ja auch hilflos dem Tod. Es macht ihn, glaube ich, auch traurig. Er sieht, meine Menschen haben dem Tod nichts entgegenzusetzen, oder? Sie können dem Tod nichts entgegensetzen. Sie sind dem Tod hoffnungslos ausgeliefert. Sie können nichts dagegen tun. Sie werden sterben. Sie werden Menschen verlieren. Und ich finde es so gut und so tröstend zu wissen, dass Jesus darüber weint, wie es mir vielleicht manchmal geht. Dass er darüber weint oder dass er so krass mitfühlt, dass ich gerade nicht auf mein Leben klarkomme. Dass er auch anfängt zu weinen. Das ist so, ich will das jetzt hier nicht irgendwie so krass pushen, aber ich glaube schon, dass Jesus sich sehr, sehr krass hineinversetzen konnte in die Menschen, sich sehr krass mitfühlen. Wisst ihr, es gibt ja diese extrem mitfühligen Menschen so. Und das ist einfach eine Fähigkeit, die können sich extrem in andere hineinversetzen so. Und manche haben es weniger. Wir haben das alle unterschiedlich stark. So. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, Jesus hatte es sehr stark, die Fähigkeit. Er sieht das und spürt das alles und er weint mit uns und mit dir. Und wisst ihr, das will Jesus auch von uns. Wenn ihr mal den Römerbrief lest in Kapitel 12, dann schreibt doch auch Paulus, weint mit den Weinenden und freut euch mit den Freunden. Fühlt mit, das ist alles, fühlt mit. Wenn es einem in der Gemeinde schlecht geht, dann fühlt den Schmerz mit, setzt euch neben ihn und weint mit. Und wenn es einem gut geht, dann freut euch mit ihm. Dann, ja, dann genießt das mit ihm, die Freude. Manchmal braucht es ja gar nicht so viele Worte. Manchmal sind Worte ja auch, wisst ihr ja alle, ihr habt alle Hiob auch gelesen. Manchmal sind Worte auch schlecht. Manchmal ist es einfach gut, mit einer Träne zu weinen so. Und vielleicht nichts zu sagen. Und manchmal ist auch alles, was man sagt, falsch und man muss es trotzdem tun. Man muss trotzdem irgendwas sagen. Und manchmal kann man auch nicht das Richtige sagen, weil es nicht die richtigen Worte gibt. Und ja, manchmal ist dann derjenige vielleicht sauer auf dich, dem du das sagst, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Lass uns da miteinander gehen, so wie Jesus hier mitgegangen ist. Aber Jesus weinte auch über seine Feinde. Und jetzt bin ich schon bei 15 Minuten. Und wir sind erst bei den Tränen. Er weint auch über seine Feinde. Das könnt ihr in Lukas Kapitel 19 nachlesen. Er sieht Jerusalem. Er weiß, er wird dort sterben. Dort wohnen sozusagen seine Feinde oder dort residieren seine Feinde. Dort arbeiten und leben die Menschen, die ihn wirklich, ja, buchstäblich töten und kreuzigen werden. Sie wohnen in dieser Stadt, in der Stadt Davids, in der Stadt Gottes. Die Stadt Gottes wird ihn töten. Das ist krank, oder? Er ist der Sohn Gottes. Er müsste in seine Stadt kommen und alle müssten, haben sie auch zuerst. Aber die Stadt Gottes im Kern wurde von Menschen bewohnt, die den Sohn Gottes, ja, ablehnten. Zumindest haben sie sich durchgesetzt und es durchgekriegt. Jesus weint über die Stadt Jerusalem. Da ist er auch nicht der Erste. Aber das hat ihn sehr krass bewegt, so die Situation. Und er weint, glaube ich, auch, und das steht dann in Vers 44. Jesus sagt dann auch eine Prophezeiung über Jerusalem. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern. Und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Das macht Jesus so traurig und krass. Er weiß, was den Bewohnern dieser Stadt passieren wird. Da werden Kinder zerschmettert werden. Das ist so krass. Es lässt ihn aber nicht kalt, auch wenn dort seine Feinde wohnen. Und auch das Schicksal seiner Feinde lässt ihn nicht kalt. In Hebräer 5 zum Beispiel, das ist noch eine ganz spannender Vers zu dem Thema Angst oder Tränen von Jesus. Hebräer 5, Vers 7, da steht: Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihm aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Diese Verse sind so heftig. Ich werde nicht viel dazu sagen, außer Jesus hat geschrien und geweint. Das ist schon krass, finde ich. Also schon eine krasse Vorstellung. Aber wir kennen, glaube ich, auch die Situation, auf die das anspielt. Natürlich, nämlich kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane. Und da kommt so die nächste Emotion, die ich sehr, sehr krass und besonders krass eigentlich finde. Jesus hatte Angst. Jesus hatte Angst. Und ich finde es halt besonders krass, weil Jesus doch seinen Jüngern, hat er nicht seinen Jüngern gepredigt? Habt keine Angst, Leute. Fürchtet nur den, der es vermag, euch in die
Seele
Hölle
und
oder eure Seele oder was auch immer in die Hölle zu schmeißen, mehr oder weniger. Ich übersetze jetzt mal frei. So. Ob jetzt damit Gott oder der Teufel gemeint ist, aber er sagt, habt keine Angst vor denen, die euren Leib zerstören können. Ich meine, dachte er auch da an seine eigene Kreuzigung? Stimmt, er wusste, was auf ihn zukommt. Und er sagt seinen Jüngern, habt keine Angst. Er spricht seinen Jüngern Mut zu. Fürchtet nur Gott. Habt doch keine Angst vor den Menschen. Krass, oder? Dass er dann selber Angst hatte. Und ich sehe das nicht als. Es ist keine Heuchelei oder so. Wisst ihr, was ich meine? So, er predigt seinen Jüngern, seid mutig und stark und habt keine Angst. Das stimmt ja auch nicht. Er hat ja auch gesagt, hey, ich weiß genau, in der Welt werdet ihr Angst haben, Jungs. Es ist einfach so. Dann hatte er selber auch Angst. Und deswegen kennt Gott es auch, wenn du und wenn ich Angst haben. Und man kann auch mutig sein und trotzdem Angst haben. Ich meine, Jesus ist für mich einer der mutigsten, wenn nicht der mutigste Mensch überhaupt. Er wusste, was auf ihn zukam. Er hat das in Kauf genommen. Es gibt viele mutige Menschen. Aber Jesus war definitiv sehr mutig. Aber es heißt nicht, dass er Angst nicht kannte. Es heißt nicht, dass er keine Angst hatte vor dem, was passiert. Man kann mutig sein und Angst haben. Das schließt sich nicht aus. Man kann große Dinge tun, die sehr wichtig sind, aber man tut sie in Angst. Man tut sie angsterfüllt, weil man einfach ein Mensch ist. Johannes 12, Vers 27. Da sagt Jesus, und das ist eben nicht erst im Garten Gethsemane. Das ist mir vor 2 Jahren oder so mal aufgefallen. Da dachte ich, krass, für mich war es so, die Angst von Jesus fing erst im Garten Gethsemane immer an. Erst da überkam ihn die Angst. Aber es stimmt nicht. Jesus hatte schon vorher Angst. In Johannes 12 könnt ihr das nachlesen. Nachdem Jesus in Jerusalem am Palmsonntag einmarschiert ist, hätte ich fast gesagt, also hineingeritten ist auf dem Esel und sehr herzlich willkommen geheißen wurde in der Stadt und sicherlich auch nicht von allen Leuten, da sagt er dann etwas. Da sagt er nämlich, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Und das ist schon eine krasse, also es ist eine starke Formulierung. Mein Herz ist voll Angst. Bruder, ich dachte, du bist voll des Geistes. Bist du nicht voll des Glaubens, Jesus? Da ist das Kreuz. Du kennst doch deinen Papa. Er lässt dich doch nicht im Stich. Wovor hast du Angst? Vertraue doch Gott. Komisch, oder? Ich meine, Jesus, wenn es jemanden gibt, der Glauben hatte, war es doch Jesus. Wenn es jemanden gibt, der seinen Vater kannte, war es doch Jesus. Weil niemand kennt Gott so wie Jesus. Niemand hatte diese Verbindung wie Jesus zu Gott. Trotzdem war sein Herz voll Angst und Unruhe. Ich finde es heftig. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein. Dann hat das doch ein bisschen gemacht, oder im Garten? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und trotzdem, oder? Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe es getan und ich werde es auch jetzt wieder tun. Wisst ihr, was ich noch krasser finde? Sorry, ich sage so oft, was ich krass finde, das ist ein bisschen lame, aber. Ich bin schlecht vorbereitet, weil ich die halbe Nacht meinen Sohn irgendwie rumgetragen habe in der Wohnung, meinen Babysohn. Das war echt krass. Aber ist das nicht schon wieder krass? Das ist alles krass in meinem Leben, ist alles krass, Leute. Egal. Ja, pass auf, ihr seid auch krass. Aber wisst ihr, was Gott hier sagt? Er sagt nicht, Jesus, jetzt vertrau mir doch mal, Junge. So, hey, was ist denn mit dir los? Ich muss dich tadeln, mein Sohn. Jesus hat gerade gesagt, ich habe richtig Angst. Ich bin total unruhig innerlich. Mir geht richtig die Muffe. Wisst ihr, wie das, ihr kennt das, oder? Wenn man voller Adrenalin ist, wenn man richtig Angst ist, nervös ist, unruhig ist innerlich, weil du einfach weißt, was gleich passiert oder denkst zu wissen, was gleich passiert. Du kannst nicht still sitzen. Es ist kribbelig. Aber nicht das schöne Kribbelig vor Weihnachten, vor der Bescherung, das schlechte Kribbelig vor einer OP oder vor deinem, was auf die Fresse haut oder so. Das schlechte Kribbelig. Du bist einfach unruhig. Aber Gott sagt jetzt hier nicht, Gott tadelt Jesus nicht für seine Angst. Das finde ich krass. Kopf. Spuck ein anderes Wort aus. Gar nichts. Gott sagt, ich habe es getan und ich werde es auch jetzt wieder tun. Der Vater ermutigt seinen Sohn. Der Vater ermutigt Jesus. Sagt, ja, ich werde das tun, mein Sohn. Hab keine Angst. Okay, hab keine Angst, sagt er nicht. Ich lese das jetzt aber da rein. Ich empfinde das so. Ja, Jesus, ich werde das tun. Mach dir keine Sorgen. So, kein Vorwurf, nichts. Und wisst ihr, manchmal denken wir so, oh, ich habe solche Angst, Gott ist bestimmt total unzufrieden mit mir. Wo ist mein Glaube? Ich bin voller Angst und Unruhe. Herr, wie kannst du mich benutzen? Ganz ruhig, mein Sohn war auch voller Angst und Unruhe. Und weißt du, wie ich den benutzt habe? Weißt du, was der vollbracht hat für dich? Schäm dich doch nicht für deine Angst. Lass uns doch nicht schämen dafür, dass wir manchmal ängstlich sind. Unser Herr war ängstlich. Okay, wir sind manchmal unnötig ängstlich. Wir stehen nicht davor, wahrscheinlich demnächst gekreuzigt zu werden. Und trotzdem, ich glaube schon, dass unser Herr uns sehr gut verstehen kann. Und dann im Garten Gethsemane, ihr wisst es alle. Ich lese es trotzdem, Matthäus 26, Vers 37. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Betrübt und geängstigt. Und Lukas 22, Vers 44. Und er geriet in Todesangst. Angst und Unruhe, betrübt, geängstigt und Todesangst. Ich würde mal sagen, Todesangst steht ganz oben auf der Liste. Und Todesangst hatten vielleicht noch nicht mal alle von uns in ihrem Leben jemals gehabt. Manche kennen es vielleicht, die waren mal in einer ganz gefährlichen Situation, wo ihnen auch klar war, tschüss, gleich sterbe ich. Und dann sind sie nicht, sonst wärt ihr nicht hier, dann seid ihr nicht, doch nicht gestorben, aber ihr wisst genau oder ihr wusstet auch in der Situation, krass, gleich gehe ich richtig drauf. Ich denke, die meisten von uns haben es vielleicht noch nicht erlebt. Und Jesus war richtig in Todesangst und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ich glaube, mir macht es am meisten eigentlich so theologisch zu schaffen, diese Angst von Jesus, weil es irgendwie für mich nicht zusammenpasst. Jesus, du machst doch gerade genau das Richtige. Du bist doch gerade genau, der Plan läuft doch. Es läuft doch wie am Schnürchen. Du bist doch deswegen auf die Erde gekommen, um genau das zu tun. Und es ist kurz vor der Vollendung. Perfekt, oder? So, wovor hast du Angst? Bist du nicht voller Vertrauen? Ich glaube, für mich ist das das Schwierigste irgendwie, das zu sagen, okay, Jesus war Gottes Sohn, er war Gott. Kann Gott Angst haben? Wisst ihr, ihr seht das Problem, was da irgendwie so ein bisschen aufkommt, oder? Kann Gott Angst haben? Jesus hatte Angst. So viel steht fest. Das ist ein Fakt und es ist wichtig, sonst würde es hier nicht stehen. Die Autoren der Evangelien wollten das auch nicht verschweigen. Oder ne, die Autoren der Evangelien haben ja nicht alles aufgeschrieben. Johannes hat selber gesagt, ich habe nicht alles aufgeschrieben, sonst wäre das Buch auch viel zu dick. Ne? Und, aber das hat er aufgeschrieben. Das haben sie mit hineingenommen in ihre Evangelien. Gut. Dann haben wir auch noch die Situation, die kennt ihr sicherlich auch. Jesus war halt auch mal wütend oder zornig. Das passierte nicht oft, aber wir haben zum Beispiel in Markus die Situation, dass Jesus ungehalten war, was auch immer das bedeutet, ungehalten, aber eventuell leicht verärgert, so leicht wütend oder etwas unzufrieden mit der Situation oder den Menschen oder seinen Jüngern. Er war mit seinen Jüngern öfter mal unzufrieden. Das wisst ihr auch alle. Es gab diese Situation, wo Jesus gefühlt einfach nur den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, Jungs, geht's noch? So, Jungs, wo ist euer Vertrauen? Wo ist euer Glaube? Oder Jungs, warum lasst ihr diese Kinder nicht einfach zu mir kommen? So, was ist mit euch los? Da war Jesus auch mal ungehalten. Also auch da kann uns der Herr verstehen, dass wir auch manchmal ungehalten sind. Das ist keine Ausrede, aber auch sogar das kann Jesus verstehen. Und auch bei Lazarus, oder? Er geht zu dem Grab und da steht in Johannes 11, Vers 38, während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Zorn und Schmerz. Schon sehr krass. Dann hatte Jesus natürlich auch unglaubliche Gefühle von, klingt jetzt doof, Gefühle von Mitgefühl, aber Jesus hatte unglaublich viel Mitgefühl mit den Menschen. Das haben wir uns schon angeguckt, eben in der Situation von Lazarus ist es, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass es Jesus manchmal einfach den Magen umgedreht hat. Zu sehen, ja, was hier vor sich geht, wie wir miteinander umgehen, wie, aber auch in welcher Situation manche Menschen durch Krankheit oder andere Dinge einfach landen oder sich selber bringen, gebracht haben. Matthäus 9 zum Beispiel, Vers 36, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Unsere Hilflosigkeit, das macht Jesus echt zu schaffen, dass wir so hilflos sind als Menschen, dass wir so verpeilt sind, dass wir es einfach nicht hinkriegen ohne ihn, ohne einen guten Hirten. Matthäus 15, Vers 32. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: Mir tun diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig nach Hause gehen lassen, sonst könnten sie unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrechen. Also Jesus fühlt auch mit unseren körperlichen Bedürfnissen mit. Das finde ich auch nicht unwichtig, dass Jesus das versteht, wenn wir richtig hungrig sind. Wenn wir Bedürfnisse haben, wenn wir uns sehnen, auch sehnen zum Beispiel nach einem Partner, nach einem Freund, einer Freundin, einem Mann, einer Frau, diese Sehnsucht danach, da sagt Jesus nicht so: Mann, stell dich nicht so an, du bist Single, na und? Ich war auch Single. Hat mir auch nicht geschadet, oder? So. Nein. Ich glaube schon, dass. Ja, das berührt ihn schon, dieser Hunger und Durst, den wir auch so mit uns tragen, einfach nach jemandem, der den Weg einfach so mit uns geht. Er sieht unseren Hunger und Durst und es lässt ihn auch nicht kalt, dass wir auch manchmal hungrig und durstig sind. Oder 2 Blinde, Matthäus 20, Vers 34, in Jericho, 2 Blinde kommen zu ihm und rufen: Sohn Davids, hilf uns. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Also Jesus hat so ein Mitgefühl mit der gefallenen Schöpfung und der Situation, in der wir uns befinden heute, als Menschen. Nicht nur mit uns, als seine Kinder. Er hat so viel Mitgefühl mit Hannover. Er hat so viel Mitgefühl mit den Drogenabhängigen, die heute Nacht draußen schlafen müssen, in der Kälte. Da hat er so viel mehr Mitgefühl, als wir es oft haben. Mit den Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrinken. Oder eben auch nicht ertrinken. Aber einfach, er hat so viel Mitgefühl mit uns und der Situation, in der wir uns befinden. Ich sag mal, als Menschen generell, wo wir gelandet sind. So weit weg vom Ziel, oder? Und zum Thema Freude lässt sich leider nicht so viel sagen. Es wird, so viel ich weiß, an keiner Stelle überliefert, und Jesus lachte. Jesus lachte aus ganzem Herzen. Oder da konnte er nicht mehr an sich halten und frustete los. Oder so. Da wir aber wissen, ja, Jesus war auch ganz Mensch. Und wir schon sehr viele sehr menschliche Dinge gerade von ihm, also menschlich im Sinne von, ja, er war eben ganz Mensch mit allem, was dazugehört, denke ich, dürfen wir davon ausgehen, dass er auch des Öfteren mal gelacht hat. Obwohl er sicherlich schon auch jemand war, der aufgrund der ganzen Situation und allem, ja, alles, was er so sah und schon bestimmt auch ein ernster Typ war, denke ich mal. Aber bestimmt auch jemand war, der auch mal herzlich lachen konnte. Ich meine, Lachen gehört so krass zum Menschsein. Also, Digga, ehrlich, zeig mir mal einen Menschen, der noch nie gelacht hat. Also, ohne Witz, gibt's das? Gibt's nicht einen? Sogar die krassesten Depressiven haben bestimmt einmal gelacht in ihrem Leben. Okay, das ist jetzt so eine Behauptung, die ich nicht beweisen kann, aber ich glaube schon. Wahrscheinlich. Aber es gibt so ein paar Hinweise, dass Jesus auf jeden Fall wusste, was Freude ist. Zum Beispiel in Lukas 10. Vers 21, da steht: Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Jubeln! Jubeln ist schon sehr fröhlich und freudig. So, Halleluja! Halleluja! Preist den Herrn. Ich weiß es nicht. Er hat im Geist gejubelt. Er hat wahrscheinlich nicht rumgeschrien und ja. Wahrscheinlich aber innerlich hat er so ein Freudentänzchen aufgeführt. Er rief dann sogar, er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast und so weiter. Also doch, er musste es rauslassen. Er war auf jeden Fall happy. Und Hebräer 12, Vers 2, da steht auch was Spannendes, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Also weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Also Jesus wusste definitiv, was Freude ist. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Also Jesus kannte Freude, er wusste, was Jubeln bedeutet. Er hat immer wieder in den Gleichnissen erzählt von Menschen, die sich einfach so unnormal gefreut haben, zum Beispiel wenn sie eine Münze wiedergefunden haben oder wenn sie ein Schaf wiedergefunden haben, dann haben sie gleich ganze Partys geschmissen. Also ich glaube schon, Jesus wusste, was Freude ist. Er wusste es auch aus eigener Erfahrung. Ich glaube auch nicht, dass er auf der Hochzeit von Kana einfach nur so da saß, die ganze Hochzeit, und sich einfach nur dachte, oh mein Gott, wo soll das eigentlich hin? Die sind eh in 3 Jahren wieder geschieden, so. Also ich weiß das halt. Das wissen die halt noch nicht. So, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Jesus hat bestimmt sich gefreut. Er hat bestimmt auch getanzt. Er hat bestimmt auch mitgesungen. Das denke ich schon. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich war natürlich nicht dabei. Ich weiß es nicht. Jo, hey, krass, wieder bei 37 Minuten. Und noch eine allerletzte Emotion. Und dann ende ich hier bei 40 Minuten wahrscheinlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ja, eigentlich wollte ich jetzt noch sagen, egal, da können wir gleich drüber quatschen, wenn ihr Bock habt, wohin führt uns das jetzt alles? Für mich ist es einfach so, Jesus wird einfach viel lebendiger, viel näher, viel nah. Er ist wirklich mein Bruder, wisst ihr, wenn ich mir da vorstelle, Gott hat keinen Erlösungsroboter geschickt. Ne? Hätte Gott ja auch machen können, so ein Roboter, der das einfach alles so zack, 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 zack durcherledigt. Innerhalb von 3 Jahren. So, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, ab ans Kreuz. So, nein, aber ganz ehrlich. Oder irgendeine Maschine oder irgendwas. Aber nein, er schickt einen echten Menschen. Gott wird Mensch. Mensch. Mensch, Gott wird Mensch. Total krank, aber das war sein Plan. Ein echter Mensch. Ein echter Bruder. Wir haben in Jesus einen echten Bruder. Er hat nicht nur so getan, als ob er Mensch ist. Wisst ihr, manchmal lesen wir die Evangelien und wir denken so, hat er bestimmt nur so getan, als ob er es nicht wusste, weil er weiß ja. Also, wisst ihr, ihr kennt diese Twists irgendwie, die man sich so macht, um sich zu erklären, ne? Jesus ist ja Gott, also er weiß ja eigentlich alles. Warum sagt er hier, ich weiß es? Warum fragt er überhaupt, wenn er es weiß? Okay, dann tut er also so, als ob er es nicht weiß, um der Person. Also, wisst ihr, was ich. Ihr kennt diese Geschichten bestimmt. Nein, ich glaube ganz ehrlich, Jesus war so menschlich, dass er wirklich, dass wir ihn mit Fug und Recht unseren Bruder nennen dürfen. Und jeder, der einen Bruder hat, weiß, was das bedeutet, einen Bruder zu haben. Till, du weißt besonders gut. Brüder, Jesus ist unser Bruder. Und er hat geweint, er hat gelacht, er hatte Angst, er war auch mal wütend. Und er war auch einmal ganz einsam, nämlich am Kreuz. Und das möchte ich einfach noch zum Schluss vorlesen, weil ich das so heftig finde. Und das ist auch ein Gefühl, was er gut kennt. Einsam sein, verlassen sein, einsam sein, verraten sein von seinem besten Freund. Ich weiß nicht, war Jesus enttäuscht von Judas? Ich glaube irgendwie schon. Also das, klar, man kann das noch so wissen. Man weiß auch vielleicht, mein Freund wird nächsten Monat nicht mehr leben, er hat Krebs. Das, was ich meinte. Und du stellst dich drauf ein. Ja, Judas wird mich verraten, das weiß ich. Aber dieser Kuss, der tat, glaube ich, trotzdem weh. Judas zu sehen, wie er es wirklich tut, wie er wirklich der Verräter ist. glaube, das hat trotzdem Jesus Herz zerbrochen und ihm wehgetan. Wenn es dann wirklich passiert, wenn du dann wirklich verraten wirst und wenn du dann wirklich ganz alleine bist am Kreuz, weil du gerade stirbst für die Sünden der Menschen. Und das hat Jesus echt alles für uns getan. Er war dieser Mensch für uns, wisst ihr? Er war dieser echte Mensch für uns. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben bis nach unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach: wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus, des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren und so weiter. Lass uns beten. Herr, ich danke dir so, dass du uns so nahe kommst, Herr, und dass wir so sehr sehen können, dass da keine Puppe am Kreuz gestorben ist, dass da kein Stein am Kreuz hing, kein Roboter, keine Marionette, sondern Herr, du als echte Person, als echter Mensch, Mensch und Gott zugleich, Herr, und wir verstehen das nicht. Aber ich danke dir so sehr, dass ich dein Bruder sein darf, Herr. Ich bin so froh, dass du mich verstehst, dass ich keine Angst haben muss, dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich Angst habe, Herr. Dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich wütend bin, Herr. Dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich enttäuscht bin. Oder wenn ich weinen muss, wenn ich traurig, wenn mich irgendwas einmal so traurig macht, Herr. Herr, ich kann zu dir kommen, weil ich weiß, du kennst das. Du weißt, wie das ist. Und du wirst mich nicht deswegen abweisen oder auslachen oder sagen, dein Glaube ist zu schwach. Du wirst mich ermutigen, das weiß ich. Herr, ja, natürlich, und du willst, dass wir glauben. Du willst, dass wir mutig sind, Herr. Du willst, dass wir hoffnungsvoll nach vorne schauen, ohne Angst und mit ganz viel Vertrauen. Aber du bist der Letzte, der es nicht verstehen kann, wenn uns die Angst manchmal erfüllt und die Unruhe, Herr, wenn wir in die Zukunft gucken oder wenn wir in die Gegenwart schauen oder an morgen denken. Und ich danke dir, Herr, ich danke dir einfach für dich, Herr. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir diese vier Evangelien haben und auch die ganzen Briefe, dass wir dich kennenlernen können, dass wir sehen können, wer du warst und wie du warst, Herr, und wie nah du uns bist, Herr, immer noch und in Ewigkeit. Und wir preisen dich, du unser Herr und unser König und unser Gott. Amen.